Hallo, liebe Hörende, bevor die gewohnten Klänge des Soundchips jetzt die neueste Ausgabe des dreibeinigen Podcasts einläuten, noch ein paar Worte in eigener Sache. Audiophile Hörer werden bemerken, dass dieser Cast teilweise etwas merkwürdig klingt und das hat folgende Ursachen. Unser Aufnahmegerät war der Meinung, die Speicherkarte löschen zu müssen und bei der Rekonstruktion unserer Aufnahme ging dann leider die Hälfte des Castes verloren. Die andere lag dann in etwa 2 Sekunden langen Bruchstücken vor, die dann mühsam per Hand am Rechner wieder zusammengepuzzelt werden mussten. Das ist zwar in den meisten Fällen erstaunlich gut gegangen, an anderen Stellen sind aber einige deutlich hörbare Schnitte oder fehlende Silben zu hören bzw. nicht zu hören. Und der zweite Teil des Castes, der wurde dann von uns nochmal über Skype eingesprochen. Leider neigt Sebastian Zetz dann dazu, seinen Atmer nicht zu ignorieren, sondern im Gegenteil zu verstärken. Auch dafür bitten wir um Entschuldigung. Wir wollen aber euch den Cast trotzdem nicht vorenthalten. Er klingt immer noch sauberer als unser Erstlingswerk, immerhin. Also, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 15. Ausgabe der dreibeinigen Podcaster.
Hallo, auch dieses Mal wieder mit Sebastian und mit
Sascha, hallo.
In umgekehrter Reihenfolge eigentlich.
Diesmal war es richtig rum. Wir verwirren unsere Hörer immer mehr. Wir melden uns heute wieder mal live on tape aus unserem Hauptstadtstudio. Schön, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf, Sebastian.
Immer wieder gerne, Sascha. Und heute haben wir mal wieder ein Thema. Das fällt so in die Kategorie Retro-Relaunch sozusagen.
Ja, es kommt mir vor wie gestern, dass wir beide hier im verschneiten Berlin saßen und gemeinsam im Relaunch des Yps-Heftes blätterten. Und auch du warst nicht untätig und hast quasi ein Magazin deiner Jugend eigenhändig wieder auf den Markt gebracht.
Ja, genau. Ich surfte ein wenig durchs Web und alle paar Monate gucke ich mal auf die Homepage von Heinrich Lenhardt, www.lenhardt.net mit DT am Ende.
Net mit DT am Ende?
Lenhardt mit DT am Ende.
Ach so.
Dieser Mensch ist seines Zeichens ein Computerspiele-Experte, man kann sagen, so ziemlich der ersten Stunde. Und zwar, wir schreiben das Jahr, sagen wir mal, 1988. Zu diesem Zeitpunkt gibt es auch in Deutschland schon einige Computerzeitschriften auf dem Markt, also unter anderem die Happy Computer.
Und die, wie hieß die, EMP? Nee, das ist was anderes.
Nicht EMP.
ASP? Das ist auch, weil ich irgendwie ständig bei irgendwelchen IBM-Bands.
Es geht um, weißt du was zu sagen, es geht um die Powerplay.
Jawohl!
Mit einer der ersten Computerspielezeitschriften in Deutschland. Es gab schon mal vorher von 1982 bis 85 die Telematch, die sich allerdings nicht am Markt durchsetzen konnte. So steht zumindest im Wikipedia-Artikel drin.
Ich meine, was war 82 denn auf dem Markt an Computern und Computerspielen? Also
ich überlege gerade auch. Also das Atari 2600 gab es, glaube ich, schon. Und
VC20?
Ja, genau. VC20 und der C64 kam, glaube ich, auch erst irgendwie 83 raus oder so. Das gucken wir nochmal nach. Ist auch nicht so wichtig.
Doch, für den Markt der Zeit, für den Erfolg der Zeitschrift war das offensichtlich wichtig, dass es keine Zielgruppe gab, die die Zeitschrift gekauft hat.
Richtig, das stimmt. Und die Spiele waren vielleicht auch noch nicht so ausgefuchst, dass man jetzt längere Artikel drüber schreiben kann. Sie bewegen einen Klotz von oben nach unten, von links nach rechts und wenn sie auf den Knopf drücken, dann kommt da ein Laserstrahl raus und sie können auf andere Klötze schießen.
Ein 7-seitiger Artikel über Pong.
Genau.
Über die philosophischen Aspekte von Pong.
Die Story, das Gameplay und die Grafik und den Sound von Pong.
Damals gab es noch kein Gameplay.
Aber die digitale Revolution war ja damals doch schon im vollen Gange. Man es verdreht einem immer noch irgendwie das Gehirn, wenn man sich bedenkt, was eigentlich in der Zeit, sagen wir mal, zwischen so irgendwie Ende der 60er bis heute die Entwicklung der Computertechnik auf unser Leben für einen Einfluss gehabt hat.
Ich kann mich erinnern, damals um die Zeit, als diese Zeitschrift rausgekommen ist, gab es im Aachener Klinikum ein öffentliches BTX-Terminal.
Richtig, richtig.
Das war quasi das High-End-Computersystem.
Das war die Zukunft, Anfang quasi des Internets sozusagen. Damals komplett unter der Knute der Telekom, aber damals schon mit voll gestopft mit Sexseiten, kann ich mich erinnern.
Aber damals hat jede Seite Geld gekostet.
Sexseiten haben vor allen Dingen selbst Geld gekostet. Ja. Aber auch schon so Micropayment-mäßig. Irgendwie 1 Cent pro Aufruf oder sowas in der Richtung.
Ja. Damals war es noch Pfennig. Reichsmark.
Ich habe an diesem öffentlichen BTX-Terminal als kleiner Stöpsel natürlich auch dann zuerst mal Sex als Suchbegriff eingegeben. Und da kamen irgendwie 300 Treffer oder so. Also wenn man da irgendwie was anderes eingegeben hast, Heimgärtnerei, ein Treffer, 0 Treffer, keine Ahnung. Kochrezepte, 3 Treffer. Ja, ich habe ja alle Suchbegriffe durchprobiert da irgendwie in dieser einen Suchseite, die es da gab.
Der kleine Sebastian hat sich für Sex und Heimgärtnerei interessiert.
Richtig, richtig.
Hauptsache Samen verteilen.
Sex dann, wie gesagt, irgendwie 500 Seiten. Und wenn man die dann aufgerufen hat, dann wurden einem tatsächlich dann irgendwie Frauen in... ja, noch vor Pixelgrafik eigentlich, also in Zeichensatzgrafik, in ASCII, also dem Pendant damals zu ASCII dann irgendwie gezeigt. Sehr erotisch auf alle Fälle.
Wir verlinken mal ASCII-Grafik im Beitrag. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Vielleicht finden wir auch ein paar erotische Bilder.
Okay, mach das mal. Jedenfalls, Computerzeitschriften waren damals noch selten systemspezifisch, weil es einfach noch nicht die große Zielgruppe gab, die nur ein System habt. Der Markt war damals noch viel breiter gefächert als heute. Gab mehrere Systeme und dementsprechend waren die Computerzeitschriften auch meistens...
Ja, Moment mal, es gibt ja jetzt auch noch andere Systeme. Also wenn ich jetzt gucke, es gibt ja verschiedene 3 Konsolenhersteller und PC. Gut, Apple kannst du vernachlässigen, was Computerspiele betrifft, aber du hast ja noch...
Nee, es geht mehr nach Betriebssystemen. Es gibt PC-Magazine, es gibt Apple-Magazine, es gibt Linux-Magazine.
Ja, trotzdem, du musst die Konsolen ja auseinanderhalten, wenn es um Spiele geht.
Wenn es um Spiele geht, ja. Ja, ja, stimmt.
Und damals gab es auch nicht wesentlich mehr, würde ich sagen. Es gab halt Atari, es gab Amiga, es gab PC, spielte damals noch keine Rolle, weil die Grafikfähigkeit und Soundfähigkeit einfach nicht da war.
Aber es gab damals auch schon mehrere Konsolen. Es gab MSX, es gab Nintendo, es gab Sega. Also vielleicht hat sich dann doch nicht so viel getan, eigentlich in der Zwischenzeit. Aber wie dem sei, eine von diesen Zeitschriften, die mehrere Systeme abgedeckt hat, war halt die Happy Computer. Und die hatte auch einen Spieleteil. Und dieser Spieleteil wurde dann mit der Zeit immer umfangreicher, weil es halt auch immer mehr Spiele gab. Und aus der Rubrik wurde dann erst eine monatliche Beilage. Und seit 1990 dann ein eigenständiges Heft, nämlich die Powerplay.
Genau.
Richtig. Und die soll es im Folgenden gehen. Wie kamen wir drauf? Ach richtig, sie ist relaunched worden. Genau. Heißt jetzt Chip Powerplay, weil sie halt irgendwie von der Chip, vom Chip-Verlag irgendwie mit produziert wird. Und einige der alten Redakteure aus der Powerplay-Zeit schreiben wieder für die Powerplay.
Ich war aber schockiert, wie die mittlerweile aussehen. Also früher hatten die richtig kultige Bärte, Schnäuzer, wie man das in den 80ern hatte. Und lange Haare.
Vergleichsfotos finden sich direkt auf der ersten Seite der Neuausgabe. Auch also... Teilweise haben die sich ja doch schon ziemlich verändert. Also der Heinrich Lennart zum Beispiel, der hatte damals eine Matte und ein Schnurrbart.
Bis zum Boden, beides.
Und jetzt weder noch so. Kahl geschoren sieht er jetzt aus, ja. Und Michael Hengst, der sah früher noch so aus wie so ein kleiner Bombenbauer, sag ich mal irgendwie.
Bombenbauer? Zeig mal das Foto. Ja, das könnte auch ein RAF-Fahndungsfoto sein.
Könnte ein RAF-Fahndungsfoto sein. Sieht heute aus wie eine Mischung aus Jürgen von der Lippe und einem Sparkassendirektor.
Schöne Mische.
Wie gesagt, das Thema unseres Podcasts sind ja Sachen, die uns als Kinder irgendwie oder Jugendliche bewegt haben, die einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und das war bei der Powerplay auf alle Fälle, weil ich war, sobald ich meinen ersten Rechner in die Finger gekriegt habe, war ich Computerspiele-Fan. Und diese Zeitschriften waren halt so das Medium, in dem man halt gesehen hat, es gibt auch noch andere Computerspiele-Fans. Also sogar meine Freunde hatten damals eigentlich noch nicht so die Computer. Später dann schon, aber... es gab halt keine Szene so in dem Sinne, wo man irgendwie Neuigkeiten dann so von Mund zu Mund ausgetauscht hat oder wie heute im Internet irgendwie.
Es gab vor allen Dingen das Internet nicht.
Richtig.
Sondern man musste bedrucktes Papier benutzen, was von der Post hin und her geschickt wurde.
Das gab es ja schon wenigstens im Kiosk zu kaufen dann hier. Es gab noch, um der Vollständigkeit halber, die ASM.
Die war es, ASM.
ASM stand für aktueller Softwaremarkt, aber es ging auch um Spiele, nicht um Software im Allgemeinen, sondern um Spiele. Und die lief auch relativ lange. Ich glaube, die lief...
Ich dachte, das wäre asynchroner Synchronsmodus oder sowas.
ASIO, genau. Die lief bis 1995.
Ach.
Hat damit die Happy Computer um 5 Jahre überlebt. Aber die Powerplay war dann noch 5 Jahre länger am Start als die ASM, nämlich bis 2000.
Genau, im April 2000 erschien das letzte Heft. Dann im Future Verlag. Die hatten zwischenzeitlich einen Verlagswechsel. Und ich habe ja in einem Interview mit Michael Hengst gelesen, dass das dann Redaktion und Verlag am Ende nicht mehr so unbedingt miteinander geredet haben. Und
ach, weißt du, schmutzige Details, Sascha?
Das Tischtuch war zerschnitten, wie es so schön heißt.
Nein, warum?
Ja, man hat sich wohl über die Ausrichtung der Zeitung ein bisschen oder der Zeitschrift ein bisschen gestritten. Er sagt in diesem Interview, die Redaktion hat immer Vorschläge gemacht, wie man die Zeitschrift ein bisschen verbessern könnte, und der Verlag hat alles abgeblockt.
Hm.
Und ja, daraufhin ist die Zeitung dann irgendwie den Bach runtergegangen.
Hm. Wahrscheinlich auch mit dem aufkommenden Internet. Ich meine, naja gut, 2000...
Eigentlich merkwürdig, weil ich hatte immer das Gefühl gehabt, ich habe die Zeitung nie abonniert. Du hast sie immer regelmäßig zu Hause gehabt. Ich habe sie quasi aus zweiter Hand gelesen, dass diese Zeitung eine relativ große Fanbase hat oder hatte. Sonst wäre sie auch nicht mehr aufgelegt worden als Retro-Magazin.
Ja, und ich denke mal, das lag wirklich an den, benutze das Wort jetzt einfach mal, kultigen Redakteuren.
Oh ja, nicht nur optisch.
Was ich an der Powerplay immer gemocht habe, war halt die Schreibe, der Duktus, der Artikel. Der war immer so, ich sag mal, harmlos, nett, humorvoll. Die Artikel waren immer zweigeteilt. Es gab erstmal so eine objektive Beschreibung des Spiels und dann immer ein oder zwei Meinungsboxen, je nach Größe des Artikels, von den Redakteuren halt, wo ihre persönlichen Eindrücke geschildert wurden und auch eine persönliche Wertung. Das waren prinzipiell Schulnoten von 1 bis 6, aber die hießen dann super, gut, geht so, naja und Hilfe. Und zu jedem dieser Stufen gab es dann auch ein spezielles Foto von dem Redakteur, und bei Hilfe, da hat sich dann der eine so eine Nintendo Laserpistole an den Kopf gehalten, der andere irgendwie so eine Facehugger-Puppe, so ein Alien irgendwie ins Gesicht rein und dann Hilfe in der Sprechblase drin und so.
Oder gewürgt und dann, oder Daumen hoch oder sowas.
Genau, der eine hat sich, glaube ich, so aufgehängt, hat sich einen Strick um den Hals gelegt, ja, bei Hilfe.
Ja, so ist in der Art, glaube ich. Also er kennt das vielleicht, wenn ihr früher mal SimCity gespielt habt, da war, könnten wir immer die Meinungen der, bei SimCity 2000, die Meinungen der Stadtrats-, Fachbereichsleiter, Dezernatsleiter einholen. Und so ähnlich war das dann halt auch. You can't cut down on buildings. You will regret this.
Ja, genau. Don't abschaff the Feuerwehr, because everything will runterbrennen.
Und ich habe quasi die kompletten Powerplays, gibt es, oder von 1 bis 36, ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben es insgesamt gab, gibt es als JPEGs im Internet mittlerweile. Also irgendwer hat die komplett eingescannt.
Auch verlinkt von lenhardt.net, habe ich gesehen.
Und von der Wikipedia-Seite, ja.
Ah ja.
Ich habe mir mal aus dem allerersten Magazin einen Artikel rausgesucht. Und da ist der Test von Space Harrier drin. Und da ist zum Beispiel das Naja-Gesicht von Herrn Lennart. Und ich habe in der aktuellen Ausgabe gelesen, im Retro-Magazin habe ich eben ein bisschen geblättert, im Relaunch. Und da wurde gefragt von einem Leser unter anderem, warum es denn diese verschiedenen Gesichter nicht mehr gibt. Und da haben sie geschrieben, dass das Naja-Gesicht mittlerweile Horrorkabinett-Qualitäten angenommen hat. Und das wollen sie den Lesern nicht mehr zumuten. Ich habe immer gedacht, wirklich bis gestern, bis Sebastian mich eines Besseren belehrt hat, dass dieser junge Herr hier, der einen Gut abgegeben hat,
ja,
eine Frau sei. Aber... Ja, es wird doch ein Mann.
Ich glaube, wir sagen jetzt mal nicht den Namen von dem Menschen. Das wird er wahrscheinlich selber wissen.
Er war noch sehr jung, glaube ich, damals.
Sie waren, glaube ich, alle sehr jung damals. Sie sind auch nicht alle dabei. Also ich sag mal, wer von der alten Redaktion noch dabei ist, den ich jetzt zumindest noch kenne, das ist natürlich der Heinrich Lennart, Michael Hengst und Anatol Locker. Ja, die Leute haben später auch nach Ausscheiden aus der Powerplay dann noch weitergemacht. In der Branche, der Heinrich Lennart ist, glaube ich, so eine Art Consultant jetzt mittlerweile irgendwie für und hat geholfen, irgendwie Spieleportale an den Start zu bringen, ist nach Amerika gezogen. Und der Boris Schneider hat wohl Pionierarbeit geleistet bei der Eindeutschung von englischsprachigen Videospielen.
Aha.
Die ersten noch irgendwie im Hex-Editor ohne Quellcode einfach dann die Strings ausgetauscht sozusagen.
Das mache ich auch jeden Morgen, die Strings austauschen.
Ja, ein Glück, also ich meine, sollte man ja auch tun. So. und hat dann aber für LucasArts eine ganze Reihe von Computerspielen übersetzt, offiziell im Auftrag sozusagen.
Da haben wir schon mal in unserem LucasArts-Podcast drüber gesprochen, dass die Jungs von Powerplay sich selbst verewigt hatten in...
In Monkey Island 2 war das.
Monkey Island 2.
Genau, dann auch mit Heinrich Lennart, wird offiziell genannt im Abspann als Berater für schlechte Witze.
Ja, super. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die sehr anarchisch unterwegs waren in dieser Redaktion. Im Vergleich zu damals, glaube ich, waren Computermagazine noch sehr seriös.
Ja.
Wenn man sich den WDR Computerclub anguckt mit Wolfgang und Wolfgang zum Beispiel.
Die beiden sind ja so trocken.
Wolfgang Backes.
Ja, Wolfgang, ich stehe hier auf der Cebit am Stand von Schlag mich tot. Wolfgang, was sagst du denn dazu? Ja, Wolfgang.
Genau. Ich stehe hier am Amiga-Stand, dem größten Spielecomputer aller Zeiten. Wolfgang wird von einem wütenden Mob erschlagen. Genau. Es gibt eine schöne Wolfgang in Wolfgang Computerclub-Parodie. Die, wenn ich sie finde, verlinke ich sie in meinem Beitrag.
Verlinken wir sie mal. Aber es soll jetzt nicht um Wolfgang und Wolfgang gehen.
Da müssen wir auch mal eine Sendung zu machen.
Ah, die habe ich nicht oft gesehen.
Die hatten Computerclub, hatte damals im oberen Feld in den Zusatzinformationen für Videotext.
In der Austastlücke, sogenannten.
In der Austastlücke hatten die Computercodes teilweise übertragen.
Genau, du konntest ja quasi mit dem entsprechenden. Wie ging das überhaupt? Das ging, glaube ich, über den Amiga, konnte der Video in. Du konntest das irgendwie da rausziehen. Oder hatten die eine Bastelanleitung für ein Gerät?
Die haben immer gerne gebastelt.
Okay, aber die haben damit ihre Listings dann übertragen.
Genau. Das haben die bei Powerplay nicht gemacht, aber die haben hier wieder mal 5,5 Zoll Disketten, die älteren Hörer werden sich erinnern, dem Heft beigelegt. Wobble, wobble.
Ja, also wenn man jedenfalls, früher gab es ja in den Fernsehen noch diese V-Sync-Drehregler, wo man das Durchlaufen des Bildes, das kann man jetzt auch wahrscheinlich schon keinem erklären, was ein durchlaufendes Bild ist. Also stellt euch vor, das Bild geht ständig von oben nach unten und dann wieder zurück, als wenn es auf so einer Rolle wäre, die sich dreht. Und das muss man dann irgendwie dann mit so einem Drehwiderstand irgendwie einstellen, dass das Bild stabil blieb. Oder man konnte es auch mit Absicht so drehen, dass man halt die Auslasslücke gesehen hat und da flimmerten dann immer so weiße und schwarze Pixel durch die Gegend. Das war dann Videotext, beziehungsweise halt dieses, ich komme nicht auf den Namen, wie hieß denn das System?
Doch. War das nicht? Ja, ich wollte eigentlich gerade elegant den Bogen wieder zur Zeitschrift schlagen.
Jetzt habe ich es wieder versaut.
Ja, du hast es wieder mal versaut. Ich versuche währenddessen mal zu googeln. WDR Computer Club hieß das, ne?
Ja.
Code Austastlücke. Gucken wir mal.
Ja, okay, dann google doch mal, dann erzähle ich noch ein bisschen was zu Powerplay. Also wenn man irgendwie zum Beispiel schon den Indiana Jones Film im Kino gesehen hatte und hat sich brennend dafür interessiert, gibt es ein Computerspiel für, wie dieses Computerspiel wie alle anderen Filmumsetzungen auch blöde oder nicht, dann gab es die einzige Möglichkeit, eigentlich sich darüber zu informieren, halt die Powerplay oder halt die ASM zu dieser Zeit. Weil im Fernsehen wurde nicht darüber berichtet.
Nee, im Fernsehen, außer im WDR Computerclub, waren Computer grundsätzlich böse.
Richtig.
Hat sich eigentlich nicht viel dran geändert. Nehmen uns den Arbeitsplatz weg.
Ja. Du, ich habe im letzten noch mal bei Kopf um Kopf in der alten Folge geguckt, wo zwei Kiddies, irgendwie so 12 Jahre alt, die hatten ein kleines Computerprogramm geschrieben, womit sie sich irgendwie, keine Ahnung, das Volumen vom Quader ausrechnen konnten oder sowas. Und die wurden da ziemlich gefeiert, ne? Also die waren da die Helden. Ja. Dass der Computer jetzt allgemein böse war, weiß ich nicht. Er kam selten vor, hatte ich immer so das Gefühl.
Ja, also er kam schon vor, im Zuge wegen Datenschutzbedenken und Arbeitsplatzvernichtung.
Arbeitsplatzvernichtung so ein bisschen, ne?
Es geht ja auch diese Mär, dass der erste Grüne, der in seinem Fraktionsbüro einen Rechner aufstellen wollte, ordentlich gedisst wurde, dass das doch Arbeitsplatzvernichtung sei, was er dort betreibt. Und spricht für die Computerfreundlichkeit der Grünen.
Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, also sprich jetzt irgendwie 80er, 90er, war der Drops schon gelutscht. Zehntausenden irgendwie Menschen, die damals zum Beispiel mit der Erstellung von Lohnabrechnungen oder von Versicherungsstatistiken beschäftigt waren, die waren schon alle entlassen worden. Das war so das Erste, was passiert ist, nachdem die Lochkarte erfunden worden ist.
Apropos Lochkarte.
Ja, Sascha.
Das Format heißt Videodat.
Videodat.
Der Computerclub hat wohl ursprünglich, das wäre auch meine Idee gewesen, Code zu übertragen, das noch kennt, die Datasette bestand ja aus singenden Kassetten sozusagen. Da war der Code so als Tonfolge auf einer Kassette gespeichert.
Ja, ja.
Und am Anfang haben die Tonfolge übertragen und später, da konnte man das aufzeichnen, auf Kassette überspielen und einlesen in den Rechner.
Auf dem zweiten Stereokanal oder was?
Nö, die haben einfach gesagt, mal kurz mal die Klappe gehalten und mal kurz das Programm übertragen.
Geil. Natürlich Krieg.
Und später wurde das dann halt mit dem Videodat-Verfahren gemacht und das ist tatsächlich in der Austastlücke. Ein kleiner Bildschirmausschnitt unterhalb der Austastlücke übertrug die Bytes als schwarz-weiße Kästchen. Das war das, was man gesehen hat, wenn man einen V-Sync gedreht hat.
Ja.
Mit 50 Byte pro Sekunde, das heißt in einer halben Stunde konntest du 90 Kilobyte übertragen.
Wow, okay. Also mal zum Vergleich, eine DIN A4-Seite mit Schreibmaschine beschrieben, einfacher Zeilenabstand hat ungefähr 8000 Bytes. Was hast du gesagt jetzt, 9 Kilobyte?
90.
Dann waren das ja ungefähr... Ja, so 10, 12 DIN A4 Seiten immerhin.
Ja, immerhin, da kann man viel Code drauf unterbringen. Die CPC, Amstrad CPC International, die Zeitschrift, die ich immer gelesen habe, hatte ja so einen Wettbewerb am Schluss ins Leben gerufen, Programmieren bis 1 Kilobyte.
Ja.
Und da haben die echt geile Programme zusammengeschustert.
Überhaupt gab es damals noch Zeitschriften, in denen Listings abgedruckt waren zum Abtippen für zu Hause.
Das waren aber dann im Endeffekt, um halt wirklich diesen sehr knappen Speicher auszunutzen, im Grunde dann viel Maschinencode einfach, wo du am Anfang einen Basic-Block gehabt hast.
Genau, der Loader.
Was nur zum Auslesen des Datenblocks war und dann hast du nur Data eingetippt.
Mit Hexzahlen.
Mit Hexzahlen.
Das war nicht so interessant auch, weil wenn man richtige Listings hatte, zum Beispiel in der Hochsprache wie Basic, dann konnte man nebenbei den Programmablauf auch noch verfolgen und dabei was lernen. Aber wenn man halt nur Hexcode eingegeben hat, dann wusstest du nichts mehr.
Vor allen Dingen konntest du sehr schnell da irgendwelche Fehler machen. Deswegen war immer am Schluss so eine Checksumme angegeben. Du konntest dann so eine Checksumme... Wir schweifen ganz schön ab.
Ja, stimmt. Aber mach ruhig weiter. Ich finde das gerade ganz sehr interessant.
Ja, man konnte dann diese Checksumme aktivieren, um zu gucken, ob man diese Codes dann wirklich richtig eingegeben hat. Und am Ende war dann wirklich mit 1 Kilobyte Programmspeicher, konnte man dann eine schöne Winterlandschaft auf den, also für damalige Verhältnisse, eine sehr schöne Winterlandschaft auf den Monitor zaubern, wo es dann so geschneit hat zum Beispiel. Oder hast ein Tetris gehabt oder was weiß ich was. Mit 1 Kilobyte. Mittlerweile, dann sind die irgendwie, die Entwickler ja dann zu übergegangen, zu sagen, wie der Speicher reicht, dann kauft euch gefälligst 9,
ja,
wenn ihr das Spiel spielen wollt. Aber da war halt der andere Ansatz aus dem vorhandenen Speicher. Ich habe ja damals den Schneider CPC gehabt. Den konnte man nicht aufrüsten, jedenfalls nicht ohne weiteres, das Beste einfach rauszuholen, was geht.
Richtig, der Speicher war ja fest verlötet auch in den Dingern. Es war nicht da gedacht und nicht vorgesehen, dass man da noch Erweiterungsmodule reinschiebt in die Rechner. Und da war halt dann so viel in einem Rechner drin, wie halt der Hersteller gemeint hatte, da reintun zu müssen. Und das war es dann halt. Mittlerweile sind es 64K-Coding-Contests oder 10K-Coding-Contests oder 4K-Coding-Contests gibt es, glaube ich, auch noch bei den diversen Hacker-Versammlungen und Conventions. Also diese Tradition wird weiter gepflegt.
Sehr schön.
Und da ja mittlerweile zum Beispiel auch so viele Routinen schon meinetwegen dann in Betriebssystemen oder in der Grafikhardware drin stecken, kann man mittlerweile mit 64 Kilobyte auch wirklich sehr beeindruckende Ergebnisse erzielen. Also wirklich komplette 3D-Landschaften und so weiter.
Hm.
Ich habe im letzten noch mal so ein paar Beispiele runtergeladen aus dem Netz, da habe ich auch schon sehr gestaunt. Also,
das war ja damals auch das Aufkommen der Demoszene. Die haben ja den gleichen Ansatz verfolgt. Die haben ja da auch mit Peaks und Pokes und...
Verbotene Akkorde sozusagen.
Naja, die haben auf irgendwelche Computerbereiche zugegriffen, wo sie eigentlich gar nicht drauf hätten zugreifen sollen, haben wirklich aus dieser Hardware das allerletzte rausgeholt. Super aktive Demoszene damals.
Richtig, und heutzutage, wenn sobald Programmierer auf irgendeiner Plattform diesen Zustand erreicht haben, dass sie alles rausholen können, kommt ja dann der nächste Plattform. Also man kriegt heutzutage eigentlich wenig Spiele, die wirklich ein System voll ausreizen, weil sobald das Know-how da ist, kommt halt das nächste System und das Know-how ist schon wieder veraltet. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren. Ich bin mal gespannt, wie es die nächste Konsolengeneration ankommt, ob die ankommt, ob da sehr große Anstrengungen seitens der Hersteller nötig sind, die den Leuten aufzudrücken oder ob die freiwillig gekauft werden oder ob sie vielleicht gar nicht gekauft werden.
Also meinst du Konsolen, die das komplette Wohnzimmer überwachen, die man nicht ausmachen kann, die eine Online-Verbindung benötigen?
Die man nicht ausschalten kann, genau. Und deren Grafik quasi die Künstler schon gar nicht mehr in der Lage sind auszureizen, weil jedes neue Detail, das man irgendwie anzeigt, muss ja auch von irgendjemandem gemalt werden. Und das treibt die Produktionskosten natürlich noch mehr in die Höhe.
Ich sage no, Sir. Ich habe eine PlayStation 2 zu Hause, die reicht mir vollkommen.
Und ich werde meinen PC aufrüsten, bis er stirbt.
Ich müsste meinen mal wieder aufrüsten. Ja, aber wenn eine neue Konsolengeneration rauskommt, werden wir es auf jeden Fall im neuen, relaunchten Zeitschriftenverlag Derivarat Powerplay lesen.
Ja, genau. Also ich halte hier die
das war jetzt eine wackelige Brücke.
Die Ausgabe Nummer 2 in den Händen. Die erste habe ich leider verpennt.
Die erste ist als Beilage für die Chip rausgekommen und mit einem ziemlich überwältigenden Erfolg, sodass der Verlag gesagt hat, Mensch, das machen wir jetzt regelmäßig und zwar quartalsweise. Also ist Ende 2012 zum 25. Geburtstag der Powerplay rausgekommen.
Mhm.
Mit so einem Erfolg, dass es jetzt wirklich regelmäßig erscheint, mit 15.000 Exemplaren, die verkauft wurden. Und Sebastian hat quasi die erste reguläre Ausgabe von Chip Powerplay, die am 22. Mai 2013 erschienen ist.
So sieht's aus. Ja, wir können ja mal einen Blick reinwerfen. Ja, das Heft finde ich sehr schön, hat tatsächlich Testberichte zu alten Spielen jetzt nochmal aus der neuen, aktuellen Sicht abgedruckt. Also ein paar Beispiele dafür sind jetzt zum Beispiel hier Midwinter. Mission Impossible, das wird bestimmt noch der eine oder andere kennen.
Die Serie.
Nee, das Spiel. Das Spiel, das immer so schön geschrien hat, wenn man in den Abgrund gefallen ist. Kannst du dich noch erinnern?
Nee, habe ich nie gespielt.
Ach so. Ja, da geht's so darum, du bist so ein Geheimagent und sollst die Festung von einem Bösewicht infiltrieren. Du musst einen geheimen Code finden in Form eines Puzzles, das dann zusammengesetzt werden muss, um irgendeine Doomsday-Maschine abzuschalten. Schlag mich tot. Und das Ding war höllisch schwer. Das war ein Plattformer. Dort ist immer so ein Bereich mit Fahrstühlen und Gängen, wo du halt die einzelnen Räume quasi besucht hast. Und die Räume waren dann so ein bisschen eingerichtet wie Wohnräume. Also es gab dann Kamine und Schränke und Lampen und Couches und so weiter. Die musste man durchsuchen. Das dauerte dann immer so ein paar Sekunden, muss man sich da vorstellen, still stehen bleiben. Aber währenddessen war dann halt die Hausverteidigung von diesem bösen Professor, den Roboter durch die Gegend fahren lassen mit Laseraugen. Und die haben versucht, dich dann zu grillen während der Zeit.
Kann es sein, dass ich das bei dir mal angespielt habe?
Bestimmt. Ich hatte auf dem Atari das Mission Impossible 2.
Das erinnert mich so ein bisschen an View to a Kill, James Bond. Habe ich damals für den Schneider gehabt, ja. Datasette. Und auf der Rückseite der Datasette war quasi das Titellied.
Ich kann mich ganz dunkel dran erinnern. Du meinst das erste von den vier Spielen, die ja, glaube ich, drauf waren, ne?
Und dann ging es irgendwie, du hattest mal das Level aufgezeichnet, weil man so eine Pyramide dort betreten musste.
Ja, weiß ich noch. Das war am Tag der Bundesjugendspiele, die ausgefallen sind. Wir haben uns dann bei dir irgendwie im Zimmer verkrochen. Ich hatte vergessen, meinen Eltern Bescheid zu sagen, die sich nachher bitterlich beschwert haben, weil ich nicht regulär von der Schule nach Hause gekommen bin. Aber während der Zeit haben wir tatsächlich das erste Level oder das erste Unterspiel quasi von A View to a Kill für den CPC komplett kartografiert, irgendwie auf mehreren DIN A4 Seiten oder so.
Ja. Gibt es eigentlich noch Bundesjugendspiele?
Keine Ahnung, Frage an die Leser. Gibt es noch die Bundesjugendspiele?
Ja, schreibt uns. Gibt es Bundesjugendspiele noch? Und wenn ja, wie habt ihr abgeschnitten? Ich habe beim Schwimmen eine Ehrenurkunde des damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker bekommen.
Geil. War das die bessere? Es gab Sieger- und Ehrenurkunde.
Es gab eine Siegerurkunde und die noch besseren haben eine Ehrenurkunde bekommen.
Jawohl.
Das hat die Schmach bei den herkömmlichen Bundesjugendspielen wieder wettgemacht, weil in Werfen war ich immer total grottig. Bin ich immer noch. Ich kann nicht werfen.
Stimmt, aber dich flach aufs Wasser legen und lange die Luft anhalten, das schaffst du gerade.
Tauchen, lange Luft anhalten und lange Strecken tauchen konnte ich immer super.
Ja. Achso, hier alte Spiele. Wing Commander, weil wir jetzt gerade über Space Above and Beyond und mich das so an Wing Commander erinnert hat, ist jetzt auch wieder abgebildet, gesprochen worden. Und der erste Teil des Spiels, also dieser Retro-Teil ist quasi nur der letzte, hintere Teil, etwas kürzer. Der erste Teil ist tatsächlich aktuelle Spiele oder auch so mehr oder weniger aktuelle Spiele. Also Tomb Raider wird hier zum Beispiel drin beschrieben. Aber das Heft ist ja auch schon ein paar Wochen alt. Und wir finden weiterhin zum Beispiel Far Cry 3. Oh, neues Star Trek-Spiel. Eine kleine History von Star Trek-Spielen finden wir zum Beispiel drin.
Sims.
Genau, die Sims finden wir darin.
Auch mit, also die Sims, ihr erinnert euch, EA Games hat ja zu Recht einen ordentlichen Shitstorm über sich ergehen lassen bei dem Start von SimCity. Und jetzt, Monate nach dem offiziellen Start, kann man es auch spielen, weil die Server nicht mehr überlastet sind. Das hat die Redaktion zum Anlass genommen, um das mal zu testen, ist zu einem ganz guten Ergebnis gekommen und hat das auch gleich genutzt. Das finde ich bei diesem Magazin halt sehr schön, um halt nochmal die Geschichte aufzugreifen von SimCity. Und ähnlich haben sie es halt gemacht beim aktuellen Star Trek-Spiel, was auch meiner Meinung nach, wenn ich das gelesen habe, zu Recht keine gute Wertung bekommen hat.
Ja, ja.
Ein Interview mit diesen beiden asiatischen Pärchen. Wie heißen sie nochmal gleich? Guck nochmal bitte nach. Über die Computerspielumsetzung Okuda heißen die.
Du meinst SimCity, ne, oder?
Nee, Star Trek.
Ach, Star Trek jetzt, ach so. Ja.
Und da gibt's auch noch einen kleinen Abriss der Computerspiele mit Star Trek-Bezug, wovon wir einige tatsächlich in unserem damaligen Cast mit dem gleichen Thema nicht besprochen haben, Sebastian. Weil wir sie auch nicht kannten. Also Bridge Commander zum Beispiel war mir völlig unbekannt. Voyager Elite Force, hast du das gespielt?
Ja, doch, Elite Force habe ich eins von
genau.
gespielt. Das war so ein Shooter-Ding.
Passend also, zu Voyager.
Ja, stimmt. Ich finde es in Artikel nicht, verdammt.
Aber Sebastian hat gerade über einen Starkiller-Comic geblättert, habe ich gesehen, aus dem Augenwinkel.
Ja, die guten Starkiller gibt es nämlich jetzt auch wieder. Also Rolf Beuke war, glaube ich, genereller Zeichner bei Bemerkten Technik, weil seine Zeichnung hat man auch als Untermalung zu anderen Artikeln gefunden, in anderen Zeichnungen aus diesem Verlag. Unter anderem hat halt das lustige, sich sehr auf Computerspiele beziehende Starkiller gemacht, in dem die Starkiller Crew, das ist halt Starkiller himself als der Held, Trantor.
Geistel der Galaxis.
Die Geistel der Galaxis, Trantor mit seinem Flammenwerfer und Doc Bobo, glaube ich, hieß der, ne? Hm? Der Professor an Bord des Schiffes, die erleben lustige Abenteuer in einem Science-Fiction-Computerspiel-Universum.
Trantor spricht immer nur von sich in der dritten Person, so wie Jorik, ne?
Er mag seinen Flammenwerfer, der Trantor.
Ja. Das Schiff heißt übrigens Poke 14,0.
Oh, jetzt müssen wir mal gucken, was es macht.
Das kann ich dir sogar sagen.
Was macht das denn?
Das zeichnet die Adresse 14 in der Zero-Page für das C64. Ob der Basic-Interpreter eine Integer- oder Realzahl arbeitet, tritt eine Gleitkommazahl auf, steht in dieser Speicherzelle 0 Dollar, bei einer ganzen Zahl 80 Dollar.
Ja, aber Poke ist ein schreibender Befehl. Also lesen Sie es nicht aus, sondern schreiben rein. Oder?
Es gibt Peak und Poke.
So viel weiß ich auch noch.
Und Sie haben einen Bordcomputer C65.
Wow.
Ja, das nie erschienene Nachfolgemodell des C64.
So wie HAL ja auch die Nachfolge von IBM ist.
Gibt es eigentlich einen C128?
Ja, den gibt's. Das war ein erweiterter C64. Der konnte sogar mit dem Befehl einer Konsole eingetippt Go64 in einen C64 Vollkompatibilitätsmodus wechseln.
Wow.
Ja, ja.
Jo, Peak und Poke Go64. Dann sag ich mal, go's mal zurück zu deiner Computerzeitschrift, Sebastian. Was steht denn noch so drin?
Ja, also ein Schwerpunkt ist ja, wie wir schon gesagt haben, das Crowdfunding, wozu sich direkt hier mehrere Sachen finden. Also sowohl in den Kurz-Previews zu neuen Spielen wird zum Beispiel ein Larry-Remake, das crowdgefundet worden ist, bei Kickstarter erwähnt. Und dann gibt's nochmal einen großen Artikel mit 5 erfolgreichen Kickstarter-Projekten und 5 gescheiterten Kickstarter-Projekten.
Also hält sich ungefähr die Waage, höre ich so raus, ja?
Also laut jetzt der Powerplay, ja, da habe ich selber noch keine verlässlichen Zahlen zu, aber hier wird halt gesagt, es geht halt gut und manchmal geht's nicht gut.
Und ich habe ja zum Beispiel gelesen, während du Computer gespielt hast, hatte ich ja die Gelegenheit, ein bisschen in dem Magazin zu blättern. Und zwar habe ich gesehen, es gab einen Versuch, ein Dizzy-Remake crowd zu funden, was grandios gescheitert ist. Also offensichtlich.
Ja, Dizzy. Mensch, weißt du noch, Sascha?
Das haben wir früher echt gespielt bis zum Verbrechen. Vor allen Dingen diese eine Stelle. Da gab's, also man musste bei
Dizzy kurz erklären, das ist so
ein wandelndes Ei.
Ein Action-Adventure nennt man das. Also Jump and Run quasi von der Seite mit Gegenständen aufsammeln und woanders irgendwie fallen lassen, auf das sich irgendwelche Türen öffnen.
Die böse Falle war, man konnte immer nur ein Item zu einer Zeit transportieren und diese Items waren ungefähr über 20, 25 bis 100 Bildschirme übereinander verstreut. Das heißt, man musste das eine Item von Bildschirm 80 in Bildschirm 1 transportieren und konnte dann ein anderes Item von Bildschirm 30 in Bildschirm 15 mitnehmen. Also das war eine elende Rennerei und man kam im Laufe des Spiels immer wieder über eine Brücke, die aber sehr bröckelig war. Und da habe ich immer auf deine Jump-and-Run-Künste mich verlassen, weil ich bin da mehrfach eingebrochen mit dieser Brücke.
Das Gemeine war, wenn die Brücke einmal eingebrochen war, dann kann man dann nie wieder rüber. Dann muss man quasi neu starten. Weil also wenn man quasi gerade die vorletzte Fuhre gefahren ist und man hat die Brücke zum Einsturz gebracht, dann durfte man das Spiel neu starten. Speichern ging natürlich nicht.
Nein, das ging überhaupt nicht. Wobei, du hattest, glaube ich, die Theorie, dass gegen diese Skelette, die da auf dem Boden lagen und den Spieler verletzt hat, wenn man draufgefallen ist, irgendwo ein Kraut gewachsen sein soll in diesem Spiel. Aber das haben wir bis heute nicht rausgefunden.
Es gab irgendwie gegen jeden Gegnertypen gab es einen Gegenstand, wenn man den trug, wurde man dagegen immun oder das hat den Gegner vernichtet. Und ich hatte immer gedacht, vielleicht gibt es gegen die Skelette, also die Knochenreste, die auf dem Boden liegen und obwohl sie keine laufenden Skelette sind, einen trotzdem umgebracht haben, dass es da auch ein Gegenmittel gegen gab. Aber wir haben es nie rausgefunden.
Kultig war auch die Musik natürlich und wir haben es
nicht sehr abwechslungsreich, aber kultig.
Ja, auf jeden Fall. Und weniger kultig war das Ende. Dann wurde nämlich gesagt, hey, du hast den bösen Gegner besiegt. Fang doch einfach nochmal von vorne an.
Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los.
Dasselbe Spiel nochmal.
Ja, das war dann ziemlich enttäuschend, nachdem man sich ungefähr 28 Stunden um die Ohren geschlagen hat, bis man wirklich alle Gegenstände bis zum jeweiligen Location getragen hat und den Endgegner besiegt hat, durfte man von vorne anfangen.
Es gab, glaube ich, insgesamt 20 oder so Dizzy-Spiele. Alle immer für schmales Geld zu haben. Irgendwie für 20 oder so. 20 Mark. West. Es war so eine Billigspielserie halt. Und da wurde der Kultfaktor wohl offensichtlich von den Kickstartern etwas überschätzt. Weil
wie ich
da
in dem Artikel las, in Großbritannien tatsächlich ein gewisser Kultfaktor vorhanden. Und die Briten haben ja sowieso in mancherlei Hinsicht ein Ei am Wandern. Vielleicht erklärt das ja einiges.
Ja,
aber der Kultfaktor wurde offensichtlich doch etwas überschätzt, ne?
Ja, also das Spiel ist anscheinend nicht zustande gekommen. Ich gucke nochmal gerade, woran es lag.
Aber sie haben es eisern, da sind die Briten dann wieder auch speziell bis zum Ende durchgezogen. Sind quasi mit der Stiff Lip untergegangen.
Ja. Also es gab keinen Prototyp und 12 Tage vor dem Ablauf gestanden die Macher das offensichtliche Scheitern ein.
Tja,
hat nicht gereicht. Auf der anderen Seite Shadowrun, also das Computerspiel zur erfolgreichen Pen-and-Paper-Rollenspielreihe, das hat es geschafft. Da gab es auch schon mal für den Amiga was und das haben sie jetzt nochmal wohl neu gemacht mit demselben Charme. Dann gibt es zum Beispiel von Elite eine Fortsetzung, die es geschafft hat. Da überlege ich mir wirklich, ob ich da mal reingucke, weil hier der Screenshot sieht auch sehr geil aus. Elite, man erinnert sich, das war dieses 3D-Weltraum-Flugsimulationsspiel mit Handelssimulation.
Ja, grandios der Anflug auf die Raumbasis zu den Walzerklängen von 2001 oder von Strauss, besser gesagt. Die war gar nicht so einfach, diese Anflugsequenz. Man konnte im Laufe des Spiels einen Stabilisator kaufen, der einem diese mühsame Handarbeit, nämlich das Raumschiff in die gleiche Drehfrequenz zu bekommen, wie die drehende Raumstation dann abgenommen hat. Dann musste man nur noch auf Automatik gehen und dann konnte man sich in seinem Sessel zurücklehnen und die für damalige Verhältnisse grandiose 3D-Grafik über den Bildschirm flimmern lassen.
Und das war halt, aber man muss auch echt sagen, ich meine, überleg mal, man macht da echt so ein ziemlich kompliziertes Manöver. Man muss ja zuerst mal quasi um die Raumstation rumfliegen, dass man senkrecht quasi zur Außenwand steht und sich dann auch noch in derselben Geschwindigkeit drehen wie die Raumstation. Die drehte sich ja mal so um diese eigene Achse und auf der Achse lag dann quasi auch der Einflugschacht. Das ist ja schon ein relativ komplexes Manöver auch, was man so von 12-Jährigen oder so da erwartet, ne? Und aber das war toll, das hat Spaß gemacht.
Und ich denke einfach, das ist vielleicht auch ein Grund, warum so viele Retro-Auflagen gescheitert sind, die versucht wurden, durch Crowdfunding zu finanzieren, dass die Spieler früher einfach irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen leidensfähiger waren als heute. Da gab es ja nichts. Da musste man das Spiel, was man für teuer Geld erstanden hat, ja wirklich auch durchspielen, damit sich die Investition gelohnt hat. Ne? Und da ließ man auch mal solche Durststrecken über sich ergehen, wie elende lange Landeanflugmanöver bei Elite oder ständig bei Sierra Police Quest oder Space Quest 5 um die Ecke gebracht zu werden und wieder von vorne anzufangen.
Ja, ich denke, das ist eine ganz große Kunst der Spieleentwickler, es halt schwierig zu machen, aber nicht so frustrierend schwierig, dass man das nur noch in die Ecke pfeffert und nicht mehr anrührt. Also irgendwie hat es einen dann ja oft gepackt, dass man gedacht hat, wenn das Spiel so ausgewogen fair war halt, ne? Also da durfte einen irgendwie nicht so einfach aus dem Kalten erwischen immer und dass man nichts dagegen tun konnte. Wenn es einfach so schwer war, dass man wirklich mit eigener Fähigkeit da quasi mit klargekommen ist, dann und die Belohnung nachher auch entsprechend gut war. Also wenn man einen Grund darin sah, noch weiterzuspielen, dass man halt was Neues präsentiert kriegt zum Beispiel oder nette Fortentwicklung der Geschichte irgendwie sehen konnte oder so, dann hat es einen ja schon extrem gefesselt, bis tief in die Nacht teilweise.
Oh ja, ich kann mich an mehrere durchzockte Nächte bei dir erinnern. Wir haben, wie hieß denn diese Handelssimulation, die wir immer gespielt haben früher?
Das war, glaube ich, irgendein Anno, oder? Irgendwie Anno 1704 oder Anno 1406.
Nee, die hießen damals noch anders.
Also irgendwas mit der Jahreszeit. Du meinst, dass man immer mit den Schiffen, die hoch und runter fahren musste, die Flüsse und... Oder meinst du das mit den Bildern, wo man immer Bilder sammeln musste auf dem Atari?
Nee, irgendwas mit Schiffen.
Mit Schiffen war das. Wo man immer Hochzeiten feiern konnte und
das
dann
war,
dafür vor...
ich glaube, das war aber Pirates, wo alle Hunger und Not leiden bei der Hochzeit.
Das war Pirates? Nee, das war nicht Pirates. Das war das mit dem Schiff.
Aber ich will nicht ausschließen,
dass es... Kann das sein? Irgendwas mit Gilde?
Wer es weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Aber um nochmal auf deine Spielerfahrung von früher und die Leidensfähigkeit zurückzukommen, das ist diese vielberühmte Motivationskurve, die es ja auch in manchen Computerzeitschriften als eigene Rubrik gibt. Da wird ja quasi in verschiedenen Kategorien getestet, um jetzt auch nochmal den Bogen zu Computerzeitschriften zu schlagen und unter anderem halt neben Grafik und Sound und Spielidee gibt es auch einen Punkte für Motivation. Manchen Spielen lastet es ja auch an, dass man dann einen gewissen Level erreicht hat, das Ganze einfach zu langweilig wird, weil man dann einfach alles,
zu einfach.
Es fliegt einem alles in den Schoß sozusagen. Das ist wie im richtigen Leben, ja, alle Anfang ist schwer. Man fängt an mit einem Persilkarton in einem zerbombten Dorf und am Ende hat man sich dann einen gewissen Lebensstandard erarbeitet und würde niemals wieder so anfangen wollen. Aber dann, wenn man dann einmal reich geheiratet hat, hat man es einfach nicht mehr nötig.
Und, wie im richtigen Leben.
Wie im richtigen
wer
Leben
viel Geld hat, kriegt noch mehr.
So sieht's aus.
Das ist schwierig.
Die Kühe scheißen immer auf den größten Haufen.
So sieht's aus. Und das Balancing quasi gerade bei diesen komplexen Spielen, ich sag jetzt mal wie zum Beispiel hier Morrowind oder so, wo man auch dann teilweise 170 Stunden Spielzeit hat und da auch reichlich Gelegenheit hat, durch stumpfes Grinden irgendwie rumlaufen in der Botanik, einfach irgendwie Wildschweine umzubringen oder irgendwelche seltenen Kräuter zu sammeln und dafür Geld zu kriegen. Da ist es schwer, das ausgewogen zu halten, um dann bestimmte Spieltaktiken quasi zu vermeiden oder halt irgendwie alles so abzusichern, dass man nicht zum Beispiel unendlich reich werden kann. Wenn es zum Beispiel so Handelsdinger gibt und man hat irgendwie einen Händler, der verkauft einen Gegenstand sehr billig und dem anderen sehr teuer und das in einer unendlicher Quantität, dann braucht man nur ein paar Mal hin und her zu laufen zwischen beiden Händlern und hat dann direkt ein Vermögen zusammen, was man sich eigentlich erspielen sollte durch Missionen lösen oder so.
Ja, genau.
Und kommt dann zu früh an die geilen Schwerter rein oder so.
Geile Schwerter.
Wenn
man nicht weiß, wie man an geile Schwerter rankommt und auch nicht wie wir früher bei James Bond diese Pyramide gezeichnet hat, gab es und gibt es wahrscheinlich immer noch Hilfe in der Powerplay, nämlich die berühmten Power-Tipps.
Ah, die Power-Tipps. Ja. Ich glaube, jetzt hier in der gibt es keine Power-Tipps mehr in der neuen.
Das ist aber schade. Ich habe mir, wie gesagt, die ersten Ausgaben noch mal ein bisschen ausgedruckt oder als JPEGs runtergeladen. Und da habe ich zum Beispiel ein aufgemaltes Level für Barbarian. Das habe ich früher, glaube ich, für den CPC auch gespielt.
Ach, das, ja.
Cheat-Tabellen und Tipps und Kniffe werden dort aufgelistet oder wurden dort aufgelistet. Das war auch damals ja die einzige Informationsquelle, um sowas ranzukommen. Wenn man bedenkt, heute ist es ja nicht weiter schwer, einfach ins Internet zu gehen und zu gucken, neues Spiel, gibst du mal Spielname plus Cheats ein und findest einen Trainer und die Cheatcodes und hast du nicht gesehen. Damals war man auf die Papierform angewiesen, aber vielleicht deswegen muss man es im Relaunch auch nicht mehr unbedingt explizit drucken, weil man hat jetzt andere Bezugsquellen.
Ich denke auch, die große Stärke von dem Heft sind eigentlich halt quasi Inhalte, die es sonst im Netz halt nicht gibt. Also man merkt, glaube ich, der Zeitschrift an, dass die Redakteure wirklich lange schon im Business sind und auch Leute kennen und so die Möglichkeit hatten, halt wirklich Interviews zu machen mit Größen der Computerspieleentwicklung, an die man vielleicht als kleiner irgendwie 20-jähriger Anfänger auf dem Gebiet nicht rankommt. Also zum Beispiel speziell zum Thema Crowdfunding gibt es ein Interview mit Richard Garriott, vielleicht anderen bekannt als Lord British, der Gestalter der Ultima-Serie. Ja.
War das nicht World of Warcraft oder nicht?
Nee. Hat Richard Garriott? Ultima.
Ultima. Da war doch, dass er irgendwie als Lord British für unbesiegbar sich gehalten hat, aber dann von irgendeiner Meute niedergemetzelt wurde, weil sie seine Schwachstelle erkannt hatten. War das nicht irgendwie so? Ich weiß nicht mehr.
Kann sein. Ich weiß, ich habe mal was gelesen, dass der Mensch sich echt in Schottland oder so eine Burg gekauft hat, um da Live-Action-Rollenspiele abzuhalten. Also hat seine Kumpels dann über so Wochenende da eingeladen und so, also irgendwelche anderen Bekannten und so, und hat dann da als Lord British dann über diese Burg geherrscht und hat dann seine Gäste quasi als Abenteurer auf irgendwelche Quests geschickt. Jetzt in echt, also so in 3D. In Real Life.
Sowas wird mir auch nochmal Spaß machen.
Da habe ich auch, sowas habe ich auch noch nie mitgemacht.
Wir haben ja schon viel mitgemacht in unserem Leben. Wir haben ja schon mal Rollenspiele mitgemacht, Pen and Paper, Star Trek Bezug mäßig. Aber so ein Live-Action-Roleplay, das wäre mal was Besonderes.
Das wäre mal was. Aber ich habe gehört, das sollen böse Metgelage sein. Oder teilweise in böse Metgelage ausarten.
Ja, umso solche. Besser.
Das ist doch geil. Oh, nee, Alkohol, bist verrückt.
Und dann unser nächster Live-Podcast. Vom Metgelage.
Vom Metgelage. Hm. Naja, und dann noch ein Interview sehe ich hier gerade mit Jonathan Colton. Kennt man vielleicht erstmal so nicht, aber alle, die schon mal Portal gespielt haben und das Lied am Ende vom ersten Teil gehört haben. Ich rede von Still Alive, was ja ein ziemlicher Klassiker war, auch bei YouTube oft nachgespielt von begeisterten Amateuren oder auch Profis. Der macht generell, ich sag mal, Popmusik mit Fantasy-Computerspiel-Bezug. Und mit dem ist auch ein Interview drin. Auch ein Typ, glaube ich, an dem man nicht so ganz einfach rankommt.
Ja, also das unterscheidet dieses Blatt von anderen Computerspielmagazinen, die Herangehensweise, glaube ich, so ein bisschen. Also
die Erfahrung, man merkt es aus jeder Pore, aus jedem Artikel. Die Leute haben halt, wenn jetzt zum Beispiel, hier gibt es einen Artikel über die SimCity-Reihe und man weiß, die Leute haben halt das erste SimCity gespielt, als es rausgekommen ist.
Das stimmt, so wie ich. Nee, ich habe mit SimCity 2000 angefangen, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja,
wie die meisten.
Und ich finde, ich möchte eine Lanze für SimCity 2000 brechen. Ich glaube, die brauche ich auch nicht zu brechen. Ich fand, das ist bisher von der ganzen SimCity-Reihe die beste.
Ich habe auch zu dem aktuellen Teil so gemischte Kommentare gehört. Das ist ja sehr stark Multiplayer auch dann featurelastig. Wohl die richtigen Kenner spielen wohl noch das alte SimCity anscheinend. Auch immer schön gemacht. Oft gibt es zu den Interviews noch passende Spieleberichte zum Beispiel. Gibt es dann einen Test über das aktuelle Bioshock Infinite. Mhm. Und dann direkt ein Interview hinterher mit dem Macher Ken Levine, der auch schon beim letzten Teil mitgespielt hat.
Mitgespielt?
So läuft das ab. Mitentwickelt, meine ich natürlich.
Achso, es gab ja so, es gibt ja Computerspiele, die hauptsächlich aus Videosequenzen bestehen, hätte ja sein können, dass es sowas ist.
Ja, stimmt, aber nee, war einfach ein Versprecher.
Ja.
Genau, wolltest du mir das versprechen, Sascha?
Ich wollte dir das versprechen, nämlich eine Story, die mit der Power-Tipps-Rubrik zu tun hat, nämlich die Story, wie Michael Hengst zur Powerplay gekommen ist. Nämlich über einen Spieletipp. Ich habe ja eben schon gesagt, es war zur damaligen Zeit, es muss wohl Ende der 80er gewesen sein, sehr schwer an Computertipps zu kommen. Und der besagte Michael Hengst hing. Mist, ich dachte, das Wortspiel passt besser.
Das sollte ein Pferd sein übrigens.
Und wenn du hängst, greifst du zum Telefon. Er hat wirklich was Kurioses gemacht, was irgendwie heute wirklich undenkbar ist. Hat nämlich den Hörer in die Hand genommen, hat in der Happy Computer Redaktion angerufen, hatte dort Anatol Locker am Apparat und hat sich mit ihm ewig über das Computerspiel unterhalten. Es war Starcross. Und der Anatol Locker hat ihm wohl geholfen, da weiterzukommen, was Michael Hengst total toll fand und kurze Zeit später nochmal angerufen hat und sich bedankt hat für den Tipp. Und davon war dann wieder der Anatol so beeindruckt. Und dann hat er gesagt, Mensch, dann macht er auch nochmal einen Tipp. Und dann hat er für Dungeon Master eine Komplettlösung an die Redaktion geschickt und wurde kurz darauf dann eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch bei der Powerplay und hat den Job tatsächlich bekommen und ist dann fester Mitarbeiter geworden. Also auch so ist man damals in den 80ern in die Medien gekommen.
Wahnsinn, das sind diese sagenhaften Nachkriegskarrieren, das wäre heute gar nicht mehr möglich.
Obwohl ich weiß, ich will ja Michael Hengst nicht auf die Füße treten, ich weiß nicht, was er für eine Ausbildung hat.
Richtig, richtig.
Er wird schon eine Ausbildung haben.
Ja, irgendwelche Ausbildungen hat ja jeder Mensch irgendwie im Körper. Ja.
Arme, Beine.
Genau.
Nasen.
Ach, übrigens, wo du gerade Ausbildungen sagst. In den Power-Tipps gab es ja noch eine ganz andere interessante Geschichte. Man erinnert sich vielleicht noch an den Namen Günther Freiherr von Gravenreuth. Hm. Ein ganz berüchtigter Abmahnanwalt und, glaube ich, auch so ziemlich der erste seiner Art oder zumindest der erste berühmte seiner Art, der gezielt auf die neuen Medien aufgesprungen ist, speziell auf Computerspiele und sich da sogar einer ganz hinterhältigen Falle bedient hat.
Wer ist eine Falle?
Und zwar hat er sich unter dem Namen Melanie in Klammern 14 Jahre dort vorgestellt in der Leserbriefecke oder in der Power-Tipps-Ecke, in der Anzeigenecke, in der Kleinanzeigenecke. Die kamen bloß immer in den Power-Tipps drin, die waren auch auf diesem grünen Papier immer gedruckt,
ja, deswegen
komme ich jetzt da drauf.
Genau.
Da hat er halt geschrieben, hallo, ich bin Melanie, 14 Jahre und ich suche Freunde zum Computerspiele tauschen. Und die Leute, die sich drauf gemeldet haben, die sind mal gerade ganz eiskalt abgemahnt worden von ihm.
Das war mal so, schickt mir eure Liste vor den Spielen und dann hat man die Liste hingeschickt. Das war damals, glaube ich, so.
Ja.
Dass man so Computerspiele getauscht hat, dass man halt immer Listen gemacht hat, was hat man denn so für Spiele und so. Und,
genau, was fehlt einem noch?
Dann hat man so getauscht, geguckt, was hat der andere, was ich nicht habe, und dann wurde getauscht. Und das ist so wie heute wahrscheinlich, wenn ich sage, auf meinem Server liegen die und die MP3s, dann hat man da ein illegales Angebot erstellt und wird pro MP3 mit 5 Milliarden Euro belegt.
Ja, damals ja noch Westmark.
Ja, und damals war es halt noch ein bisschen mehr. Da war 5 Mark, 5 Milliarden Euro. Das ist ja schon ungefähr genau ein Verhältnis, ne?
Also das sind 10 Milliarden Euro Ostern, ne? Entsprechend.
Ja, genau.
Und
also ja, das war so sein Geschäftsmodell. Aber ich glaube, er hat nicht lange mit diesem Geschäft, er hat noch lange von sich reden gemacht mit diesem Geschäftsmodell, aber am Ende ist er damit doch irgendwie selber gescheitert. Was hat er nochmal gemacht? Er hat irgendeinen Server gekapert oder sowas,
nicht. Ne? Er hatte, glaube ich, die Domain von der Taz, von der Berliner Zeitung Taz, gekapert und hat dann dabei auch noch diverse juristische Fehler gemacht, also Verfahrensfehler. Und hat dann Hohn, Schimpf und Schande geerntet für diese Aktion.
Und ein Besuch der Staatsanwaltschaft, glaube ich.
Ja, ihm sind, glaube ich, sogar die Büros durchsucht worden. Also er war nachher ziemlich am Ende, ziemlich unten. Und ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass es nur deswegen war, aber er hat sich dann wohl das Leben genommen.
Ja.
Kurz, also wenige Wochen, nachdem diese Taz-Affäre war. Ich glaube nicht, dass es wegen der Taz jetzt war unbedingt.
Nee, ich glaube, das war so ein Zusammenspiel mehrerer Umstände.
Ich denke auch. Ich denke, der Typ war immer schon ein bisschen komisch drauf. Ich meine, wenn man echt so auf mit der Masche irgendwie Jagd macht auf irgendwie Kinder oder Jugendliche, die Computerspiele tauschen wollen und die so irgendwie in juristische Verfahren verwickelt, da muss man auch schon ein ziemlich hartgesottener Typ irgendwie für sein. Also da braucht man schon einen entsprechenden Charakter für.
Oder man braucht dringend Geld. Das kann auch sein.
Vielleicht war es auch das. Vielleicht hat er oft über seine Verhältnisse, man soll ja nicht spekulieren jetzt über Tote ja schon gar nicht, ne? Und auch nicht irgendwie Schadenfreude oder sowas verbreiten. Und deswegen lassen wir das jetzt auch.
Apropos Geld. Da gab es ja, ich blätter jetzt nochmal so in dieser alten Ausgabe, so schöne Anzeigen. Kannst du dich noch dran erinnern, wo dann wo wir über Computerspiellisten gesprochen haben, auch das passt da wunderbar rein, nämlich von Händlern, die auch Listen dort abgedruckt haben. Und da finde ich immer total lustig, nach Computersystemen unterteilt. Dann gab es halt für den C64 folgende Spiele und dann konnte man das so ankreuzen. Da gab es zum Beispiel, lass mich mal gucken, Ultima 5. Ja. Auf Anfrage. Ah, verdammt, da kann ich dir keinen Preis nennen.
Ich habe ja eine.
Ist unterm Tresen.
Packsoft. Auch gnadenlos. Auch ich habe jetzt gerade hier nochmal die alte Powerplay. Happy Computer von 1900. Sonderheft 21. Ich weiß nicht, 1988 oder so. Aufgemacht. Da gibt es zum Beispiel Arkanoid.
Oh,
für einen Atari ST. 40 Mark.
Irre.
Für MS-DOS 59 Mark, warum auch immer. Wegen der größeren Disketten wahrscheinlich.
Da gab es noch
Barbarian, 69 Mark. Das sind ungefähr heute Europreise von der Kaufkraft her.
Ja, ungefähr.
Ja.
Und damals waren das alles Preise, die vom Taschengeld bezahlt werden mussten. Das kam auch noch dazu.
Oh ja.
Es ist ja nicht so wie heute, wo man dann sagt, 129 Euro, ist schon viel, haut schon eine Kerbe ins Monatsbudget, aber das war damals unvorstellbar. Ich weiß, dass ich damals mein Floppy-Laufwerk für den CPC, da habe ich 500 Westmark für bezahlt. Vom Taschengeld abbezahlt. Also,
ja. Boah. Ich weiß, ich habe auch mal gespart. Also ich habe dann, oder das war dann so als einziges Weihnachtsgeschenk oder so, ging das auch. Oder vielleicht noch ein Comic dazu oder so. Ich sehe hier gerade Fairy Tail. Habe ich nie von gehört. Ein Adventure offensichtlich, weil es steht unter Adventures. Ist nur für den Amiga erschienen. 139 Schleifen.
Müssen wir mal gucken, ob das irgendwo noch zu haben ist.
Wäre interessant, ja.
Genau, für solche Zwecke gab es halt diese Computerzeitschriften, dass man mal gucken konnte, bevor man einfach mal 50 Westmark in den Sand setzt, ob das wirklich was taucht, was man da bestellt.
Mittlerweile kann man ja schon fast von einer ähnlichen Vielfalt reden, wenn man jetzt noch Android und iPhone dazu nimmt.
Ja, stimmt, die entwickeln sich auch immer mehr zur Spieleplattform. Bin mal gespannt, wie das noch wird. Also wenn ich mich so umgucke in Bus und in sonstigen öffentlichen Einrichtungen, Richtungen sehe ich immer mehr, nicht nur junge Menschen, ihre Handys in abstruse Richtungen schwenken, um irgendwelche Spiele zu spielen. Oder sie haben irgendwelche geobasierten Sachen drauf mit Nabelschnur und versuchen, Portale zu errichten oder sowas.
Wie ist das nochmal hier? Ingress.
Ne, von Google. Ich habe den letzten paar Ingress-Spieler getroffen auf der Straße. Ich wollte immer gucken, wo da in der Stadt die Portale sind. Und ich kam gerade von einem Jahresempfang der Handwerkskammer im schnieken Dress quasi und ich wollte schon zum Taxi eigentlich gehen. Und dann kamen mir drei junge Menschen entgegen, jeweils mit so einer Nabelschnur versorgten Handys und ich hörte nur das Wort Portal und ich sagte, Moment mal, ihr spielt Ingress, oder? Und die waren etwas irritiert, dass sie dann von zwei Anzugträgern angequatscht wurden. Und dann haben wir uns wirklich eine Dreiviertelstunde dieses Spiel erklären lassen. Und ich muss sagen, ich blick da nicht durch. Die Kartendarstellung ist mir viel zu kompliziert, ich weiß auch nicht.
Also ich war im Letzten mit Bekannten unterwegs und die haben das auch gezockt. Was ich rausgehört habe, war, du brauchst das aktuellste und neueste Handy oder Tablet, weil es braucht wohl unglaublich viel Prozessor und es saugt dir den Akku leer. Also die Ingress-Spieler erkennt man auch am zusätzlichen Akkupack, das die immer noch mit sich rumschleppen.
Ja, das Rucksack ist ja diese Nabelschnur, daran erkennt man es halt. Das Handy ist an einen Akkupack angeschlossen. Genau, das irgendwo dezent in der Jacke steckt oder was weiß ich was.
Nicht wie bei dem Film Existenz, wo man sich mit richtigen Nabelschnuren an seine Spielekonsole angeschlossen hat.
Ja, das kommt auch noch irgendwann. Das kommt noch irgendwann.
Das kommt noch.
Da sind wir alle Borg.
Wir arbeiten dran.
Apropos Borg. In der ersten Powerplay, da ist tatsächlich, man sieht, die Geschichte wiederholt sich, ein Test zu einem Star Trek-Spiel drin.
Auch nett.
Nämlich.
Was denn für eins?
Für den Atari. Die Umsetzung für den C64 wird noch ein wenig auf sich warten lassen, aber Star Trek für den Atari ST ist veröffentlicht. Hast du nie gespielt? Das ist, sieht nicht aus.
Ich weiß nicht mehr.
Das ist ein Classic-Spiel. TOS. Ich glaube, damals gab es noch keinen. Doch, da gab es schon TNG.
Aber nicht eins von unseren Judgment Rites oder Anniversary oder so, ne?
Nee. Das sieht schon irgendwie sehr speziell aus.
Ja, die Liste habe ich jetzt gerade nicht parat. Die hatten wir zu dem entsprechenden Podcast, hatten wir ja mal eine Liste mit allen Spielen, aber da weiß ich jetzt auch nicht.
Und weißt du, was das Tolle ist, Sebastian?
Nein.
Du kannst einen Atari ST gewinnen.
Oh!
Und der ist laut Computerzeitschrift Powerplay nicht nur zum Spielen. Der macht auch nicht nur beim Spielen Freude. Steht hier.
Das ist wahr.
Soll ich dann...
Ja. Nee, sagst du mal.
Soll ich dir mal die Preisfragen vorlesen? Das ist eigentlich,
oh ja, mach mal. Ja. Dann rate ich mal, ob ich die kann.
Die erste ist relativ einfach. Wie heißt der? Hier steht echt schlitzohriger erster Offizier an Bord der Enterprise.
Oh.
Ja.
Ja, da
warte mal.
Das antworte ich jetzt nicht.
Nee, wir machen selber mal ein Gewinnspiel draus. Zweitens ist, wie viel. Nee, das heben wir mal auf für den Schluss. Wie heißt die berühmte Transportmethode, mit der Menschen durch molekular Zerbröselung von einem Ort zum anderen gestrahlt werden?
Und stand da echt Molekularzerbröselung?
Ja, tatsächlich.
Ja, das ist ja ein Schreibstil. Muss man sagen.
Die zweite Frage hat es nämlich echt in sich. Wie viele Star Trek Kinofilme gibt es bis jetzt? Und man muss beachten, diese Zeitschrift ist, glaube ich, Ende der 80er rausgekommen. Also die erste regulär erschienene Powerplay, der geneigte Hörer möge mal nachgucken und die richtigen Antworten zu uns schicken.
Und was schenken wir den Leuten, den Gewinner?
Ein Atari ST, von mir handgemalt.
Ich habe eine coole Idee.
Ja?
Wie wär's mit dem Raspberry Pi?
Ja, wenn du hast dir einen neuen gekauft, hast du mir eben erzählt. Wenn du da zufällig zwei liegen hast, dann können wir einen natürlich mal an unsere Hörer verlosen.
Ja, warum nicht? Also wenn wir eine Antwort kriegen. Also muss dann per E-Mail an unsere Website-Adresse gehen.
Genau, info@sie-reden.de.
Okay.
Und der zweite kriegt dann einen handgemalten Atari von mir.
Genau, das ist natürlich eigentlich der bessere Preis. Eigentlich sollte das der erste Preis sein und der Pi der Trostpreis. Weil ein Unikat eures Lieblingspodcasters.
Das ist eine super Idee. Also wir legen zusammen und kaufen euch und schenken euch einen Raspberry Pi, mit dem man tolle, tolle Sachen machen kann.
Denn dazu findet man nämlich auch die Brücke zurück zur neuen aktuellen Ausgabe von der Powerplay. Es gibt einen Artikel drüber, wie man mit aus diesem Raspberry Pi sich eine Retro-Spielemaschine baut.
Das war doch der Grund, warum du dir das Ding gekauft hast, gibst du. Wie weit ist deine Retro-Maschine schon?
Eigentlich wollte ich daraus einen Killer-Androiden bauen, der sich selbst replizieren kann und mit dem ich dann die Weltherrschaft an mich reiße.
Das wäre meine zweite Vermutung gewesen.
Ja. Ja, das war die zweite. Aber, nein, sowas, ja.
Ja, aber Lex lehrt uns, selbst replizierende Killer, Androiden oder Arme können ein ganzes Universum zerstören.
Ach, das sind immer diese Zukunftsangsthasen, ja, die sich der technischen Entwicklung in den Weg stellen und immer nur das Schlechte sehen. Die denken, irgendwie so eine von einem einzigen Menschen kontrollierte Roboterarmee wäre was Schlechtes.
Das stimmt.
Das muss man einfach mal sagen, das stimmt nicht, das schafft Arbeitsplätze, also zumindest für Roboter. Und ich denke, da lässt sich eine Menge Probleme lassen sich damit lösen.
Das ist alternativlos sozusagen, ja.
Das ist so ein bisschen alternativlos. Ja. Dann gibt es auch keine Gestreite mehr, wer jetzt irgendwie die Regierungskoalition bildet und so. Oder, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel der Reichtum in dem Land verteilt wird. Das
Weil liest sich dann alles dir gehört sozusagen. Ja, das klingt ja gut. Und wie gesagt, euch kann ein Raspberry Pi oder Pi gehören.
Den Killer-Androiden müsst ihr euch allerdings noch selber drum rumbasteln.
Das stimmt, das stimmt. Und Fotos von dem Killer-Androiden bitte dann auch an dieselbige E-Mail-Adresse.
Genau, wir machen dann einen Star aus euch.
Ja, Mensch, Sebastian, also so viel noch über die aktuelle Ausgabe der Powerplay geredet. Und ich habe auch schon gesehen, bei der Vorguck-Rubrik für die nächste Ausgabe haben sie sich ganz schön bei uns bedient, nämlich es geht um die Geschichte von EA Games.
Das muss eine Fortsetzung sein, weil die ist jetzt auch schon hier in dieser drin.
Ach so.
Electronic Arts war das doch, ne?
Genau.
Das ist dann eine Fortsetzung von dieser Geschichte. Die haben sich übrigens auch schon in dieser Ausgabe bei uns bedient. Sie haben nämlich einen Artikel über das Ende von LucasArts gemacht.
Ach nee, das meinte ich doch.
Ha! Ach, dann, ich meinte, LucasArts. Zu dieser.
Ja, ich meinte LucasArts.
Okay. Und was erwartet uns sonst noch in der nächsten Ausgabe?
Das weiß ich nicht. Du hast die vor dir liegen, Sebastian.
So, ich dachte, du hast es gerade im Netz offen oder so.
Wer braucht denn Netz offen, wenn man die Zeitung aufschlagen kann? Wir sind doch Retro. Genau wie die Powerplay.
Richtig. Apropos Retro, noch kurz zum Abschluss. Die letzten paar Seiten sind tatsächlich auch Reviews zu alten Spielen. Hm. Also Beispiele Wing Commander, Midwinter, Impossible Mission. Nicht zu verwechseln mit Mission Impossible.
Aus heutiger
das
Sicht.
War das
genau, da haben genau. Wir über Mission Impossible haben wir schon gesprochen.
Okay, also in der nächsten Zeitschrift Next Generation Spielzeug, irgendwie billig Handheld-Konsolen der nächsten Generation. Hm. Dann zum Beispiel ein Artikel über The Day of the Tentacle oder Tentakel, wie auch immer.
Das haben wir auch schon becastet.
Wahnsinn.
Irre. Wir sind sowas der Zeit voraus und der Powerplay, das ist irre.
Ja, vielleicht hören die uns ja.
Ich vermute es. Ja? Hört ihr uns?
Okay.
Bitte Kommentar schreiben oder E-Mail.
Wenn
oder
was ja, weiß ich was. Heinrich Lennart, ich will ein Kind von dir.
Oh. Jetzt ist es raus.
Ja, okay.
Es ist raus, apropos raus. Lass uns mal unsere finale Wertung rauspressen.
Ich denke auch.
Also, was hältst du von der Neuauflage der Powerplay?
Ich bin sehr angetan von der Neuauflage der Powerplay. Auch zum Beispiel, dass da natürlich eine DVD beiliegt mit einer Vollversion vom Thief, Gold sogar, mit 3C64 Retro-Spielen und über 90 Minuten Videos, unter anderem mit einem LucasArts-Special. Hm. Und ein Videomagazin mit Heinrich Lennart.
Oh. Nein. Der hat nämlich mal eine ZDF, ich glaube im ZDF Spaß am Dienstag oder Ferienprogramm, da wollten wir auch mal drüber casten, hat Heinrich Lennart eine Rubrik gehabt. Computerrubrik.
Ah, die kenne ich gar nicht, Mensch.
Ja, ich glaube, da gibt es sogar bei YouTube noch ein paar Ausschnitte von. Gucken wir mal, ob wir mal verlinken können.
Ja, gut, Wertung.
Lass mich noch ganz kurz ein paar. Achso, nee, sag du mal deine Wertung zuerst.
Gut, also von 0 bis 11 würde ich mal sagen, die neue Powerplay ist bei mir eine 10.
Wow, krass. Ja. Ich habe auch noch mal lange drüber nachgedacht, noch mal beim Durchblättern und etwas reifen lassen auch noch mal. Also ich muss ein bisschen bemängeln bei der neuen Powerplay, dass mir die Retro-Brille ein bisschen zu stark aufgesetzt wird. Also man muss überlegen, dieser Retro-Anteil, es gibt zwar diesen expliziten Retro-Teil, den du gerade erwähnt hast am Schluss, aber man auch bei aktuellen Spielen geht es ja immer diesen Blick zurück. Was hat der Producer sonst noch rausgebracht? Wie lässt sich das mit alten Spielen vergleichen?
Ja.
Es richtet sich schon ganz klar an alte Säcke wie uns, die ganzen alten Spiele kennen. Ich denke nicht, dass ein 14-Jähriger dieses Magazin in die Hand nehmen wird und sagt, geil ey, das spricht mich jetzt voll an. Sondern der wird sagen, wo sind die Titten? oder was weiß ich was. Also für mich überwiegt der Retro-Teil so ein bisschen zu sehr. Andererseits ist es natürlich ein cooler Schreibstil. Das muss man ihnen klar zugute halten. Und sie lassen sich offensichtlich durch uns inspirieren. Das haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Also, wir haben ja 0 bis 11, also wäre 6 ja so der Durchschnitt. Also ich würde so sagen, so, ja, es ist schon überdurchschnittlich. Also das kommt schon raus. Also ich würde sagen, so 8. 8 Punkte. Und ja, wenn uns Heinrich Lennart in der nächsten Ausgabe noch erklärt, welches Geräusch der Fuchs macht, dann kriegt er 10 von mir. Definitiv.
Ja, ich glaube, es ist echt sowas für eine lange Bahnfahrt vielleicht, wenn man auch mal gerne wieder in dieser warmen, suppigen Stimmung der Nostalgie schwelgen möchte. Oder vielleicht auch, also wenn es jüngere Leute gibt, die sich halt auch ein bisschen für das Medium an sich interessieren und für die Geschichte des Mediums, dann auch durchaus für jüngere Leute zu empfehlen und die halt auch mal, sag ich mal, Reviews auf einem etwas besseren sprachlichen Niveau vielleicht lesen möchten, als es oft so in zum Beispiel so 0815 Internetmagazinen der Fall ist, der sollte das Ding mal in die Hand nehmen. Und für die DVD mit der Vollversion von einem guten Spiel, das hat man ja auch noch gerne.
Genau. So. Also wenn ihr das nächste Mal eine Powerplay am Kiosk seht, nehmt euer Portemonnaie in die Hand. Sebastian verrät uns jetzt noch schnell, was es kostet.
8,90 Euro.
Oh, warte, ich nehme mal die Wertung zurück. Nein. Also 8,90 Euro, gut investiertes Geld, wenn ihr jemanden kennt, der das kauft und ihr wie immer über die Schulter gucken könnt, wie das bei Sebastian und mir seit Jahrzehnten Tradition ist. Sebastian kauft die Powerplay und ich lese sie einfach mit.
Sozusagen. Genau.
Ja. Es ist schön, dass sich an manchen Sachen nie was ändert, ne?
Some things never change.
Ja, ich hoffe, ihr changet euch auch nicht, ihr bleibt uns treu. An dieser Stelle auch mal vielen Dank an die Leute, die uns bei podcast.de abonniert und bewertet haben. Da bin ich jetzt durch Zufall mal drauf gestoßen. Ihr anderen nehmt euch ein Beispiel, bewertet fleißig. Liked uns auch bei Facebook, da wollen wir die 30-Freunde-Marke knacken. Und ein bisschen Rückmeldung ist ja eigentlich immer schön. Also 150 Mal werden wir so in der Regel downgeloadet, ja. Plus ja ungezählte im wahrsten Sinne des Wortes Webplayer-Zugriffe. Da haben wir überhaupt keine Statistik. Ist immer ein bisschen schade, so ins Blaue reinzusenden, finde ich jedenfalls. Also du gehst da, glaube ich, d'accord, wie es schon in Neudeutsch heißt, oder?
Da habe ich schon drüber nachgedacht, aber manche Leute weigern sich ja zum Beispiel ganz standhaft ihre Forenbeiträge zu lesen. Hm. Weil die denken, da schreiben auch so viele Idioten, man kann das nicht auseinanderhalten und nachher kriegt man dann verletzende Mails oder sowas in der Richtung oder...
Ja, ich meine, ich erwarte ja auch keine große Lyrik oder Prosa. Die Dosenfischer, die ich auch ganz gerne höre, im Geocaching-Podcast, die haben eine nette Aktion immer, die machen so eine schöne Rückmeldungsnummer. Wenn ihr das hier hört und uns eine Rückmeldung geben wollt, dann macht doch einfach einen Kommentar auf unserer Internetseite www.siereden-de. Nee, sie-reden.de, ich weiß schon nicht mehr unsere Internetadresse, und macht einfach einen Kommentar mit einem Punkt.
Achso,
nur damit,
ja,
wir wissen,
das ist eine gute Idee.
Es sind keine chinesischen Roboter, die uns runterladen oder irgendwelche Raspberry Pi-Armeen, die sich langsam formieren irgendwo in einer Galaxie weit, weit entfernt, sondern es sind Menschen, die uns hören, die uns auch einfach mal eine kleine Rückmeldung geben. Also, ein Punkt ins Kommentarfenster.
Da gehe ich vollkommen d'accord mit dir, Sascha. Auch ich freue mich natürlich über Rückmeldung. Ich weiß auch nicht, was gerade über euch gefahren ist. Wieder so ein kleiner Anflug von Weltschmerz, wie ich ihn bisweilen schon mal habe. Zwischendurch.
Also wir pflegen unseren Weltschmerz noch ein bisschen, indem wir unsere Retro-DVD gleich einlegen und der nächsten Ausgabe der Powerplay entgegenharren. Ihr bleibt uns hoffentlich treu und gewogen. Wie gesagt, liked uns bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.